Talk mit Tees.
Was ich jetzt heute weiß, ich war Ihnen einfach auch ein Vorbild für eine Frau, die berufstätig ist und die macht, was ihr Spaß macht. Ich weiß, dass da heute keiner mehr drüber nachdenkt, ob ich jetzt da sauer war oder nicht. Aber ehrlich gesagt, ich war so oft da bereits in Hollywood gewesen. Ich habe diesen ganzen Hollywood-Quatsch schon so oft mitgemacht. Die sind da am Boden rum und haben sich gewunden und haben geschrien und gebrüllt. Wasser, Wasser. Und ich war so krass schüchtern, dass ich stand da und dachte, nee, das traue ich mich jetzt nicht. Dieser Regisseur hätte sich einfach mal auch ein bisschen entspannen können.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich freue mich immer über Begegnungen mit interessanten Menschen, die ich euch dann hier näher bringe in diesem Podcast. Und heute ist es Juliane Köhler, eine der beliebtesten Schauspielerinnen bei uns in Deutschland. Vielleicht habt ihr zunächst mal gar kein Bild von ihr, aber sie war schon in 4 Oscar-nominierten Filmen dabei, unter anderem Nirgendwo in Afrika oder aber auch Aimee und Jaguar. Darin hat sie eine lesbische Frau in Zeiten des Nationalsozialismus gespielt. Dabei sind Hollywood und roter Teppich so gar nicht ihr Ding. Muttersein war oft viel wichtiger. Wir sprechen in diesem Podcast über ihren neuen Film Sonnenplätze. Deshalb auch über Familien, bei denen es nicht so ganz rund läuft. Ob im Film oder aber auch in echt. Und wir schauen aber auch nochmal zurück auf Nirgendwo in Afrika, der ein tolles Abenteuer war. Es gibt viel Spannendes. Schließlich hat sie auch in New York studiert, Schauspielerei, wo es ganz schöne Begegnungen gab. Ein sehr sympathisches, ein offenes Gespräch und ihr erfahrt auch, wem sie ganz gerne mal eine reinhauen würde.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Hallo.
So, Juliane, die wir kennen durch so viele Filme, Aimee und Jaguar und Nirgendwo in Afrika und bei Der Untergang war sie dabei. Zuletzt auch ein Haus aus Glas. Soll ich gerade House of Glass sagen, so half American. Man denkt sofort an Heart of Glass von Blondie.
Oh ja.
Haus aus Glas. Und jetzt im Kino dann auch mit so einer tragikomischen Familiengeschichte in Sonnenplätze. Dann herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Es ist ja deine Heimat hier.
Ja.
Wir sind in München,
ja.
Da wo die bayerische Staatsschauspielerin zu Hause ist.
Genau so ist es. Also ich komme eigentlich aus Göttingen, aber ich wohne schon seit, weiß nicht wie lange hier.
Es reichte zur bayerischen Staatsschauspielerin. Hm. Ich weiß gar nicht, wie gut man da den bayerischen Dialekt beherrschen muss, um das zu werden.
Jetzt frag mich bitte nicht, weil ich kann den wirklich nicht.
Also gar nicht?
Nein, gar nicht.
Es gab auch nie eine Rolle jetzt in München, wo du auch heute ja noch Theater spielst, wo du mal so etwas Bayerisches machen musstest?
Nee, so gar nicht, weil ich bin da drin tatsächlich total unbegabt in Dialekten. Ich kann die alle nicht nachmachen.
Wirklich? Ja. Es wundert mich manchmal bei Schauspielern, die ja alle ein gutes Ohr haben. Alle SchauspielerInnen haben ja so ein gutes Ohr und sind ja auch musikalisch. Mhm. Und das hat ja oft mit der Fähigkeit, auch dialektisch sprechen zu können, zu tun.
Ich bewundere die Leute, die das können. Ich kann es leider echt nicht. Ja.
Gut.
Schade.
So, wir sind kurz vorm Urlaub. Bald ist es soweit. Auch bei dir. Wo geht's hin?
Nach Griechenland.
Und das nicht zum ersten Mal, soweit ich mich erinnere.
Genau.
Immer an den gleichen Ort.
Ja, also wir haben uns da eine Ruine gekauft vor anderthalb Jahren.
Nein.
Und also ein Steinhaufen mit ein paar Löchern drin, wirklich. Und das wird ein total schönes Paradies für mich. Also so ein Rückzugsort in einer völlig abgelegenen Gegend. In Arkadien nennt sich die auch noch.
Arkadien.
Also, ja, es ist tatsächlich das Original, das ursprüngliche Arkadien, was Goethe benutzt hat und nach Italien versetzt hat in Tasso oder so. Aber das eigentliche Arkadien ist ja in Griechenland.
Wusste ich nicht.
Und das ist wirklich, ich wusste es auch nicht. Es ist wirklich eine ganz karge Landschaft, wo früher nur Ziegenherden und mit Ziegenhirten waren. Da ist nichts Besonderes. Es ist Süd, also auf den Peloponnes, wo sonst nichts ist. Kein Tourismus, es ist ein kleiner Fischerort. Und da habe ich mein Paradies gefunden.
Wie viele Männer, die auf Ziegen starren, wurde da gedreht, oder?
Das wird noch gedreht.
Das war doch ein Kinofilm mal.
Wirklich?
Ich meine, der war sogar Oscar nominiert. Oder so.
Was?
Ja.
Das weiß ich gar nicht.
Doch, der hieß Männer, die auf Ziegen starren.
Ist ja
ich glaube
falsch.
Allerdings, dass er eher so aus dem anatolischen Bereich kommt. Also, nein, aber deswegen, also ich finde den Titel auch nur so lustig. Männer, die auf Ziegen starren. Danach klang das so ein bisschen.
Das ist lustig.
Aber es ist schon in der Nähe vom Wasser.
Ja, ja.
Das schon. Aber mit Blick aufs Wasser sogar.
Genau so.
Da lässt sich ja jede Ruine, jede karge Landschaft auch ertragen, oder?
Ja.
ich kannte es bisher nur als, Arkadien kannte ich bisher nur aus dem Theater, witzigerweise.
Genau.
Von Tom Stoppard, der hatte mal ein Stück Arcadia.
Genau. Und das gibt's.
Ja, da ging's ein bisschen.
Und ja, und Tizian hat Arkadien gemalt. Und also es gibt es ja oft. Ingeborg Bachmann hat auch geschrieben, ich bin auch in Arkadien gewesen.
Ja.
Und Goethe eben. Ja.
Hast du schon mal Regie geführt? Du wolltest das ja mal machen, das weiß ich. Hast du?
Nein, noch nicht. Noch nicht, aber ich bin kurz davor.
Ich habe den richtigen Film dafür.
Wirklich?
Ja, Mamma Mia Teil 3. Weil das in Griechenland spielt, auf der Insel.
In Skiathos, da war ich. Auf der Insel,
wirklich?
Da war ich mal. Ja.
Das ist
toll.
Hast du das aus dem Film wiedererkannt?
Ja.
Die Gebäude
ja,
alles?
Ja, das ist wirklich.
Wie cool.
Ich fand den Film auch ganz toll, habe ich mit meinen Kindern geschaut.
Ja, das habe ich gedacht, denn auch damals hat ja eine Debütantin im Prinzip diesen Film gemacht. Diesen ersten Teil auf jeden Fall.
Ja.
Und die hatte noch nie einen Film vorher gemacht.
Wahnsinn.
Ja, und deswegen habe ich gedacht, passt doch ganz gut. Mamma Mia Teil 3 von Juliane Köhler. So, die ihren Lieblingsplatz an der Sonne also wirklich in Griechenland hat.
Ja.
Weißt du, was ich erst die letzten Tage festgestellt habe? Du warst sogar dabei bei einer meiner allerliebsten Fernsehserien oder Mehrteiler, den kaum einer kennt, bei Eden.
Nein.
Ich habe Eden sowas von geliebt damals und habe gedacht, das wäre eigentlich so ein Pionierprojekt für Europa.
Ist
dieses
es auch.
Europa, das eigentlich permanent solche Filme machen könnte, wo immer verschiedene Sprachen gesprochen werden, die auch nicht synchronisiert werden, die so bleiben. Alles mit Untertitel Arabisch, Griechisch, Deutsch, Englisch. Ich fand es genial.
Meinst du jetzt den Film von Costa Gavras oder meinst du die Serie?
Ich meinte die Serie.
Von Moll. Dominik Moll.
Ja, wo du in Mannheim die Lehrerin warst, die einen Flüchtling aufgenommen haben.
Ja.
Genau, ich meinte die Serie.
Ja. Aber es gab ja 2008 einen Kinofilm von Costa Gavras.
Den habe ich nicht gesehen.
Der heißt Eden is West.
Okay.
Und der ist genauso in der Versenkung verschwunden wie Eden, wie diese Serie. Und der war seinerzeit ja noch weiter voraus. Da sind die Flüchtlinge an Land gekommen in Griechenland. Hm. 2008. Das war noch vor der Flüchtlingskrise.
Ja, 7 Jahre noch davor.
Und den musste man anschauen, ist toll.
Okay, den kannte ich nicht.
Aber die Serie ist auch toll und ich finde es auch wirklich tragisch, dass die nicht so richtig gesehen wurde.
Es ist total schade und ich fand es so toll, auch das auf Arabisch dann zu hören, weil das alles so atmosphärisch war und eben und ganz brillant war eben dieses Flüchtlingslager in Griechenland mit diesen beiden.
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, der Typ habe ich gesagt, was ist das für ein krasser Schauspieler? So, ich kenne den Namen nicht von ihm. Ich glaube, es ist der nachher ins Wasser gegangen ist. Aber ich fand es so beeindruckend und das hat so eine Wucht gehabt.
Ja.
Auch dadurch, dass es nicht synchronisiert war.
Ja, das war eine tolle Serie.
Ja.
Ja, siehst du,
ist es so lange her und ich hatte schon vergessen.
Ist es so lange her?
Naja, na gut, hast du auch wieder, ja, aber 5, 6, 7 Jahre. Ja, klar. Ja, immerhin so lange, dass ich vergessen hatte, dass du die Mutter gespielt hattest da. Ich wusste das nicht mehr. Das krasse Eden. Ja, wirklich toll. Reden wir doch mal über den Film, der jetzt ins Kino kommt, die Sonnenplätze.
Mhm.
Es geht um eine Familie, eine dysfunktionale Familie, wie wir sie gerne ja mal in Filmen haben, die sich in einem Sommerhaus treffen. Das gehörte der Familie, aber nach der Scheidung ging es im Prinzip an die Mutter. Und die weiß erst mal nichts davon, das bist du. Dass aktuell sich ihre Tochter, auch noch der Junge, also der Bruder, ihr Sohn, dort befinden und der Mann, Bestsellerautor, ehemaliger, hat sich auch eingenistet dort, ohne dass es jemand weiß. Und dann kommt natürlich Sibylle auch noch dazu. So.
Ja,
und dann geht's
mit ihrem neuen
so
Lebenspartner.
Und das ist doch das Schöne. Ich weiß, dass du bei der Drehbuchentwicklung auch mit dabei warst. Hast du dir den jungen Lover geschrieben, damit endlich mal sowas zu sehen ist im Kino?
Nein, das ist ein Missverständnis. Ich war nur insofern dabei, weil Aaron mir ganz früh schon das Drehbuch eben geschickt hatte, als es noch gar nicht fertig war, um mich zu fragen, ob ich da generell mitmachen möchte. Und da war ich eben sehr geschmeichelt und dankbar und fand das toll, weil für mich als Schauspielerin ist es natürlich wahnsinnig toll, wenn man lange einen Vorlauf hat. Ja, ich arbeite wahnsinnig gern an so komplizierten Figuren und dafür brauche ich natürlich auch eine Weile. Ich kann das nicht so schnell zack, zack einfach so herstellen und das war eine Riesenchance. Und dann hat er mir immer die neuen Fassungen wieder geschickt und so und dann haben wir darüber geredet und das war wirklich toll. Also er hat da eine ganz höchst komplizierte Familiengeschichte entwickelt, die bis ins letzte kleinste Detail durchdacht ist. Ich fand sein Buch hervorragend. Ja, ich finde ihn einen extrem begabten jungen Mann Und war dann ganz geehrt, dass ich da mitspielen durfte.
Mit einem jungen Lover.
Genau, so jetzt war, genau, ich bin abgedriftet. Nee, das hat sich natürlich Aaron ausgedacht, dass die Frau quasi stark genug war, um sich von diesem hochegomanischen Mann zu lösen und eben auch stark genug war, um noch ein neues Leben zu beginnen mit einem jungen Typen. Oder also es war eigentlich das Gewicht auf dem Alt ist gar nicht so sehr auf dem Alter. Dieses, also ist natürlich krass, dass er nur 2 Jahre älter ist als ihre Tochter.
Aber so ist gut, es halt im Leben. Mein Gott, sehen, das Leben ist bunt.
Ja, und vor allem sieht man ja heute beim Film sowas selten. Ja, es ist ja eher andersrum.
Ja, ja.
Und das fand ich von Aaron auch irgendwie stark, dass er da auch nochmal gesagt hat, hey Leute, es geht auch so rum. aber das Tolle an der Geschichte ist ja, dass die Frau oder dass die Tochter am Ende wirklich eine Stärke beweist, ja, die Mutter nie hingekriegt hat. Also das fasziniert mich, ist eins der Dinge, die mich am meisten faszinieren in dem Film.
Ja.
Die Entwicklung der Tochter und auch der Mutter und überhaupt dieser ganzen Familie, also wie die da sich treffen und wie das dann explodiert. Das ist schon toll geschrieben.
Hast du denn mittlerweile schon einen Mangel an guten Mütterrollen, die es ja dann auch oft sind? Spürst du das auch? Ist ja die allgemeine Kritik natürlich, dass einfach es keine so richtig tollen, viele tolle Rollen gibt für Frauen ab einem gewissen Alter. Auch du spürst es.
Ja, ich spüre das total. Und ich finde eben, deswegen war ich so dankbar über dieses Buch, weil die ist ja nicht nur eine Mutter, die ihre Funktion als Mutter ausführt oder sowas, sondern die ist eine hochkomplexe Frau mit verschiedenen Ebenen und Schichten und die Figuren sind alle so unglaublich reich, das sieht man selten beim deutschen Film. Das ist oft, ist es so eine Sache, okay, so eine Schublade, die Frau nervt ihre Tochter, okay, zack. Und dass das so vielschichtig ist und dass man da so viel erfährt über diese Figuren und dass die einen so mitnehmen zum Lachen und zum Weinen und bis zum Schluss wird man ja so mitgezogen in dieser Familie. Das ist schon sehr selten.
Ja, ich muss gerade an diesen Einsatz denken, als die Familie dann wirklich mal wieder zusammen seit langer, langer Zeit an einem Tisch sitzt. Und es ist auch nicht alles nur schlimm. Man kann sogar ein bisschen miteinander lachen wieder in all der ganzen Dramatik. Und ich meine, das ist doch sie, die den Satz gesagt hat. Warum vergesst ihr eigentlich immer, dass ich auch da war?
Das sagt der Vater.
Nein, das ist doch der Vater.
Ja, das sagt der Vater.
Nein, das ist er. Ja. Guck mal.
Weil er natürlich denkt, er hat damit was zu tun mit diesem Klavierstück, was der Sohn immer, also das Horowitz-Stück, was der Sohn immer einüben musste. Und dann war der Vater aber abwesend in der Kindheit. Er hatte halt mehrere Freundinnen und war gar nicht da.
Ja.
Und er möchte eigentlich behaupten, dass er da war.
Ja, und die Erinnerungen, die gemeinsam sind alle immer nur mit Mutti.
Ja.
Und siehst du, in meiner Familie ist es nämlich andersrum. Meine Frau und ich haben es wirklich Hälfte-Hälfte gemacht, aber meine Tochter erinnert sich permanent nur an Dinge, die ich mit ihr gemacht habe.
Ja.
Und diesen Satz höre ich permanent von meiner Frau. Entschuldige bitte, warum erinnert sich nie einer daran, dass ich da war? Und jetzt hatte ich es dir dann im Nachhinein auch zugeschrieben. Weil ich es der Frau zugeschrieben hatte. Aber es war der Typ.
Ja, ist das nicht komisch, was die Kinder erinnern und was wahr ist? Weil das ist bei mir nämlich auch so.
Was ist es bei euch zum Beispiel?
Na, die Kinder erinnern sich eben auch vor allem an den Vater, obwohl ich auch mir beide Beine ausgerissen habe, um mit den Kindern zusammen zu sein, trotz Beruf und mit allem noch drum und dran.
Ja, aber da wundert es jetzt nicht, oder? Ich meine, du warst ja trotz Beruf, trotz aller Opfer, die du dann gebracht hast, und aller Feiern, die du im Anschluss an Dreharbeiten, auf die du verzichtet hast, ja. Aber du warst natürlich trotzdem weg zum Drehen.
Das stimmt.
Oft, relativ oft. Und dann musste halt der Mann ran, in dem Fall. Ja. Also da ist jetzt kein Wunder.
Ja.
Oder haben sie es dir irgendwann mal übel genommen?
Sie haben es mir mal übel genommen und es hat sich aber jetzt wieder gebessert. Sie sind jetzt schon größer und das hat sich relativiert, Gott sei Dank.
In welchem Alter war das, als sie es dir übel genommen haben?
Ja, so mit 12, 13, 14, so Pubertät.
Oh gut, ja.
Ja.
Zum Glück Pubertät.
Da ist man in der Umbauphase, genau.
Ja. Okay.
Nee, aber ich verstehe es ja auch. Ich meine, für so kleine Kinder, meine Karriere ging halt wirklich gerade da los, als ich die Kinder bekommen habe. Und klar musste ich dann abends, wenn die ins Bett gebracht werden wollten oder sollten, musste ich ins Theater gehen.
Mhm.
Und das ist schon sehr traurig gewesen.
Ja, ins Theater sowieso, permanent.
Ja.
Und dann?
Oder zum Drehen über Wochen.
Über Wochen, weil du ja auch gerne mal größere Filme gemacht hast, die auch international dann ganz erfolgreich waren. Und
ja, das stimmt, ich war viel weg. Wenn ich da war, war ich ganz doll da.
Dann warst du übermorgen.
Aber dann war ich übermäßig da, das stimmt schon. Ich hatte ein krass schlechtes Gewissen. Also bei dem Norwegen-Film, da war ich vor Weihnachten weg.
Ja, zwei Leben.
Und dann haben die, genau, bei zwei Leben war ich vor Weihnachten in Norwegen, ich glaube, zwei Monate. Dann habe ich denen so eine Adventsschlange gemacht. Und jedes Paket war so ein fettes Geschenk. Ja. Also die hatten so eine 24 solche Geschenke hatten die so an ihrer Adventsschlange. Das werde ich nie vergessen. Und seitdem wollten die das natürlich jedes Jahr haben.
Ja, hast deine eigenen Preise verdorben. Genau. Die Frage ist ja, das sind ja die Dinge, die macht man, um das zu kompensieren, das schlechte Gewissen. Mit Erfolg ist man danach auch wirklich beliebt und entschädigt das für eine Absenz?
Nein, das entschädigt natürlich nicht. Okay. Ich habe viel mit meinen Kindern geredet darüber und das war, glaube ich, das war total wichtig. Ja. Also wir haben uns immer wieder darüber unterhalten und ich war ihnen einfach auch ein Vorbild für eine Frau, die berufstätig ist und die macht, was ihr Spaß macht. Ja. Die wirklich ihren Beruf gerne macht. Und das habe ich ihnen vorgelebt. Jetzt sind beide über 20 und beide leben das jetzt auch. Ja, und die machen nur, was ihnen Spaß macht. Und das finde ich toll. Da bin ich jetzt so glücklich drüber.
Ist aber auch schwierig bei der jungen Generation manchmal, dass die immer machen, was ihnen Spaß macht. Dadurch stellen die ja unglaubliche Forderungen. Ich weiß nicht, ob deine Tochter auch dazu hören. Aber die sagen dann dem Arbeitgeber Dinge wie, und das hört man wirklich an allen Ecken und Enden. Ja, also ich möchte aber mindestens eine zweistündige Mittagspause, weil ich mit meinem Hund spazieren gehen will. Nein. Also die sind kaum noch einzuplanen.
Gut, das ist bei denen, glaube ich, nicht so. Nee. Ich meinte eher Spaß macht, dass die sich genauso reinschmeißen in ihren Job, wie ich das damals gemacht habe.
Ja.
Also Tag und Nacht arbeiten.
Also, was wiederum nicht gut ist. Das macht man heute auch nicht mehr. Gut
ist, ich weiß, Life-Work-Balance ist toll irgendwie auch. Mhm. Ich finde das auch toll, wenn das junge Kollegen von mir machen oder Kolleginnen. Ja. Aber manchmal ist es auch nicht zu vereinbaren. Also meine Tochter macht Filme als Regisseurin und die arbeitet Tag und Nacht. Es geht einfach nicht anders und sie macht es gern.
Natürlich, aber es ist trotzdem das größte Glück, wenn man es geschafft hat, die Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Ja, eben.
Und dann arbeitet man ja auch gerne. Und das ist ein Geschenk.
Das meinte ich eben.
Ein Geschenk für den Rest des Lebens eigentlich.
Ja.
Hat sie mit dir auch schon einen Film gemacht?
Ja.
Der Abschlussarbeit oder?
Ja, das hat sie während ihres Studiums hier gemacht in München. Der Film, der lief auch beim BR. ist ein Kurzfilm, der heißt Idyll.
Ja.
Und ist ein Familienfilm, der dauert nur 9 Minuten und wir spielen da alle mit, die ganze Familie.
Alle?
Ja, alle 4.
Na gut, das ist dann wiederum was anderes. Oder wie ist es, die Mutter führen zu müssen als Regisseurin?
Das hat sie schon richtig gut gemacht, ja. Und wir haben auch ein gemeinsames Projekt schon in der Pipeline.
Ja, toll.
Ja.
Besser geht's doch nicht.
Ja.
Ach, das ist super. So, diese Familie, die in diesem Film zu sehen ist, hat natürlich nichts zu tun mit irgendetwas, was du in deinem Leben erlebt hast. Aber euer Drehbuchautor, der hat so ein bisschen sein eigenes Familienleben als Grundlage genommen, um deine Geschichte zu schreiben. Was hat der erzählt, bei dem auch du aufhorchen musstest, dass es sowas in echt auch leider gibt?
Der hat nicht so viel erzählt, aber ich weiß, dass es natürlich ganz stark auch darum geht, dass so eine junge Tochter wie die Sam, die eben die Autorin sein möchte und einen Roman verfassen will, dass die natürlich aneckt, wenn sie auch Eltern hat, die aus dem gleichen Genre kommen. Die Mutter ist Verlegerin, der Vater ist ein bekannter Autor. Da ranzukommen oder da so hinterher zu hecheln, so wie das sich für die Samuela am Anfang anfühlt, das ist einfach schwer. Und ich glaube, da hat Aaron auch aus seiner eigenen Geschichte erzählt. Aber ich finde es, wir wissen es ja, wenn die Eltern was vorleben oder was vorlegen, dass man da als Kind, dass man da irgendwie natürlich rankommen will, aber dann eigentlich auch noch einen Schritt weiterkommen will. Und in unserem Film Sonnenplätze finde ich es so wunderschön, dass die Samuela am Schluss es wirklich schafft, zum Vater zu sagen, weißt du was, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich mache das alleine, weil er ihr ja vorher anbietet, alles unter seinem Namen zu veröffentlichen, worauf sie mehr Chancen haben könnte oder sowas. Ja. Und dieser Moment, wo sie ihm das sagt, ja, der ist so stark in dem Film und ich finde das so klasse und da kann man echt was rausziehen. Und das hat der Aaron toll geschrieben.
Hatte er selber Druck denn? Was machen die Eltern? Sind die auch Drehbuchautoren?
Von Aaron?
Ja? Nein.
Ich glaube, die kommen aus dem Schauspielerbereich.
Okay. So. Ja, da will man auch gar nicht, dass seine Kinder dann auch Fuß fassen im Schauspielerbereich, wenn man da erst mal drin war.
Das sagen alle, ja.
Du auch?
Nö, ich fände es eigentlich toll, wenn meine Kinder sowas machen würden. Ja.
Wollten die aber nie. Also ich meine, die eine macht Filme, ja. Aber Schauspielerin?
Nee, das wollten sie nicht.
Ja. Okay, gut. Weil es kommt ja oft eigentlich auch, weil es ja auch man ja auch immer so ein bisschen den Ruhm abgreift, wollte ich jetzt sagen. Auch wenn es jetzt darum nicht bei den meisten geht, aber oft hat das natürlich etwas Glitzerndes, etwas Funkelndes, dass man das erst einmal auch als Berufswunsch formuliert. War aber bei deinen Töchtern nicht so.
Nee, die haben, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, sie haben beide gemerkt, wie anstrengend das für mich war. Aber so in die Richtung gehen sie ja also schon, beide. Aber schauen wir mal, also die Jüngere ist noch ein bisschen in der Orientierung.
Das stimmt. Wann hattest du dein erstes Vorsprechen? Aber auch früh genug, ne? Also das war nicht.
Ich hatte nur ein einziges so in meinem ganzen Leben.
Ein einziges Vorsprechen?
Das war 1989.
Ja.
Ja, bei in Hannover.
Das war in Hannover. Theater. Und das hat auch gleich geklappt.
Ja.
Da war nämlich dein erstes Engagement.
Ja.
Du warst vorher in New York gewesen, oder?
Genau.
Warum bist du nach New York gegangen?
Also ich wollte Schauspielerin werden, wollte an einer Schauspielschule in Deutschland aufgenommen werden, wurde aber an keiner aufgenommen. Ich habe, glaube ich, 9 Aufnahmeprüfungen gemacht.
Ach komm mal, das meinte ich ja mit Vorsprechen. Das sind
ach,
ja wie Vorsprechen.
Ach, das meinst du?
Ach, das ist ja auch sogar ein Vorsprechen. Aber
ach so.
Ach so.
Ja,
also, nee. Oh, da gab es schon, da gab es eine ganze Perlenkette.
Ja, also, das war, genau. Also ich wurde an keiner Schauspielschule genommen. Da habe ich viele Vorsprechen gemacht. Mhm. Das stimmt.
Ja.
Das hatte ich jetzt verdrängt.
Und was hat man dir gesagt als Begründung?
Ich war sehr schüchtern und hat bei diesen komischen Übungen, wo man so improvisiert und so ganz frei heraus irgendwas Tolles spielen muss, da konnte ich nicht mitmachen.
Spielen Sie ein Schnitzel, sowas?
Spielen Sie, dass Sie mit dem Flugzeug abgestürzt sind und jetzt verdursten und in der Wüste, okay. Also in der Wüste liegen und kurz vorm Verdursten sind.
Finde ich eigentlich eine ganz gute Übung, ehrlich gesagt. Ich finde, mit der kann man was anfangen.
Ja, aber das war so eine ganze Gruppe von Schülerinnen, die eben das alle gemacht haben und die haben sich total verausgabt. Ja. Die sind da am Boden rum und haben sich gewunden und haben geschrien und gebrüllt. Wasser, Wasser. Und ich war so krass schüchtern, dass ich stand da und dachte, nee, das traue ich mich jetzt nicht. Das kann ich nicht. Also das war wirklich. Und dann haben die mir eben in einer Schule gesagt, ich solle doch so lieber sowas Soziales machen, zum Beispiel Kindergärtnerin oder so. Sowas.
Da muss man nicht laut werden.
Genau.
Die haben keine Ahnung.
Und dann war ich in New York bei Uta Hagen.
Ja, eine sehr berühmte Schauspielerin, die ich mal im Theater noch gesehen habe.
Echt?
Ja. Ich habe sie in...
In New York?
Ja, zwar in Mrs. Klein.
Ja.
Ist das Stück? Das war, glaube ich, eines der letzten Stücke.
Das habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen? Ja. Im Lucille
Lortel Theater? Ja, das habe ich auch gesehen.
Genau. Und Gott. Da habe ich Uta Hagen, genau... Die war mir erst gar kein Begriff und dann habe ich aber erst, glaube ich, im Laufe des Abends habe ich erst gemerkt, ach, das ist die berühmte Schauspiellehrerin, die ja diesen deutschen Namen hat eigentlich so.
Ja, die ist Deutsche.
Die ist Deutsche, aber so wie Dr. Ruth aber schon seit Jahrhunderten
in Amerika. Die ist 1943 ist sie emigriert, mit ihrem Mann Herbert Berghof. Die waren beide in Wien, mit Max Reinhardt zusammen. Ja.
Richtig, genau. Uta Hagen.
Ja.
Ja, und genau, und das war deine Lehrerin.
Ja, die war wirklich, also ich habe ihr Buch gelesen, dann nachdem ich diese ganzen Absagen bekommen hatte. Das hieß Respect for Acting. Und das Buch habe ich verschlungen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist genau das, was ich will. Da beschreibt sie nämlich, wie man sich an so eine Rolle annähert, wie man das technisch macht, ja, ohne da irgendwie am Boden rumzuroppen und nach Wasser zu schreien, sondern wirklich eine technische Aufgabe. Wie kann ich so eine Psychologie mir erschließen von einer Figur? Wie komme ich von A nach B immer weiter? Wie kann ich da mir so eine Art Partitur erschaffen von so einer Figur? Mhm. Ja. Und das entsprach mir total. Ja. Also, dass ich mich da wie so eine Matheaufgabe oder so, dass ich mich da so reinfuchse.
Ja.
Und das war mein Glück. Das fand ich toll und die fand mich auch gut. Und dann habe ich da ein paar Jahre studiert bei ihr.
Hast du vorsprechen müssen?
Bei ihr? Ja. Ja, einmal.
Das schon, damit man genommen wird. Denn oft, viele gehen ja an das Lee Strasberg Theater Institute, die nehmen aber mehr oder weniger jeden.
Genau.
Weil man einfach auch gut zahlt
dafür. Weil es teuer ist.
Ja.
Und das war bei ihr nicht der Fall. Da kostete eine Stunde $5.
Oh.
Ja, das wollte sie auch so unbedingt, weil sie wollte eben nicht diese Rich Kids haben, die einfach nur zahlen und da in diese Schule gehen, sondern sie wollte Leute haben, die wirklich was wollen und die eben unter Umständen auch nicht so viel Geld haben. Ja, denen wollte sie eine Chance geben.
Wie toll.
Das war auch der Fall. Da waren ganz, ganz viele Europäer auch. Und wir haben einmal im Jahr mussten wir die Schule renovieren selber. Wir mussten die Schule putzen.
Cool.
Und es war eben so ein bisschen so eine Gemeinschaftsarbeit. Ja, dadurch war das dann alles viel billiger.
Was für ein schönes Konzept. Und was hast du vorgesprochen bei ihr? Wie war das? Was musstest du machen?
Da habe ich von Frühlingserwachen, von Wedekind.
Auf Deutsch?
Die Wendler, ja. Und das habe ich auf Deutsch gemacht. Und da sie Deutsche war, hat sie das okay gefunden und hat irgendwie sich auch gefreut. Und ja, und dann hat sie mich sofort genommen und hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Ja, es war wirklich eine tolle Zeit.
Was ist das Beste, was du mitgenommen hast in dein Schauspielerleben, was du von ihr hast?
Also die Technik.
Ja, das ist natürlich jetzt kompliziert, das zu erklären oder dann einen Eindruck zu bekommen. Also, was ist so eine
oder ich sag mal, das Beste, ja, man kann auch sagen, viele finden das ja so toll, wenn Schauspieler so losheulen oder so, ne, im Film. Und das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt, dass sie uns immer gesagt hat, sie will keine Tränen sehen, das interessiert sie nicht. Interessiert sie null.
Interessant.
Wenn einer von uns angefangen hat zu weinen, so oder so versucht hat, so richtig zu heulen oder so, dann hat sie immer gesagt, ah, nee, hör auf, das ist nix. Also die war immer sehr direkt. Ne? Das ist nicht, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass du dagegen kämpfst, ja, dass du nicht heulen willst, ja, dass du genau dieser Moment, ja, dass du eigentlich heulen musst, aber es nicht machen willst, ja, weil der und der da zuschaut oder weil du dir das selber nicht, weil du selber halt nicht auslaufen willst oder so. Und sie sagt, dieser Moment, der ist viel interessanter, der ist viel trauriger und ist viel spannender als das Heulen selbst. Das hat mich sehr beeindruckt, weil das ist, glaube ich, so die Hauptsache ihrer Technik. Bei Strasberg musste man ja bei diesen Stuhlentspannungen, die haben ja alle haufenweise geheult. Ja. Mhm. In jeder Szene hat irgendwer geheult. Ja.
Oder gebrüllt.
Genau. Und sie war da richtig aggressiv. Sie hat gesagt, sie will das nicht sehen. Das hat mich beeindruckt.
Ja, interessant. Mhm. Denn oft ist es so, wenn jemand nicht wirklich weint, also vor der Kamera, dann wirkt es manchmal aber auch so auf mich nicht so hundertprozentig überzeugend. Oder auch, wenn ich so im Theater sehe. Also Tränen sind schon immer wahnsinnig effektiv.
Ja, findest
ja,
du?
Ja, also, ja. Aber vielleicht gehört eben beides dazu.
Ja.
Vielleicht sind es gar nicht die Tränen an sich, sondern das Spielen rundherum. Vielleicht, was die Tränen so gut wirken lässt. Möglicherweise.
Ich glaube auch. Also
interessant.
Es ist vor allem, dass man das Gefühl, was damit sich verbindet, bevor die Tränen kommen oder wenn die Tränen da sind. Mhm. Du einfach nur heulst und die Tränen rauslaufen. Manchmal hält, also mich lässt es manchmal total kalt.
Ja.
Es kommt halt drauf an, wie.
Ja. Es nimmt einem aber, finde ich, als Schauspieler Druck, wenn Uta Hagen so etwas sagt. Die Tränen sind nicht wichtig. Ich finde, es nimmt Druck, oder?
Total, ja.
Ja. Okay, also das war wirklich deine Welt. Und du warst mehrere Jahre in New York. Wie war das für dich? War das Bohème pur? New York ist immer teuer gewesen schon auch. Man muss also einen Nebenjob haben. Hast du einen Nebenjob gehabt?
Ja, ich hatte einen Nebenjob. Ich hatte nämlich wirklich überhaupt kein Geld, weil meine Eltern mich da nur begrenzt unterstützt haben. Und ich wohnte in der 7. Straße zwischen der 2. und 3. Avenue in East Village, wohnte ich aber im Keller bei einer jüdischen Familie, die ihr Kellerzimmer vermietet haben für $200. Und da war auch kein Fenster. Das war einfach nur so ein, wie so ein viereckiger Kasten. Und die Familie aber war fantastisch. Mit denen habe ich heute noch Kontakt, mit allen.
Ja. Nein.
Und der Sohn, der damals 13 war, der hat mich damals, glaube ich, ganz toll gefunden, so als Junge.
Ja.
Und ich war 23 und für den war ich einfach ein Star, obwohl ich das ja noch gar nicht war. Und das Tolle ist, der ist heute Drehbuchautor und hat für mich einen Film geschrieben.
Nicht
ein Drehbuch, ja. Es ist wahnsinnig schön.
Welches?
Das gibt's noch nicht.
Ach,
er hat es nur geschrieben.
Ja.
Ja. Und wir wollen das natürlich jetzt verfilmen.
Und ist es aber gut?
Ja, es ist super. Es ist richtig toll. Ja.
Was hat er dir für eine Rolle geschrieben? Nur ein Satz. Was bist du für eine Frau?
Eine Frau, die an Demenz erkrankt ist und sich selber, weil sie früher eine ganz berühmte Physikerin war, hat die sich selber einen Raum erschaffen, dass sie dann, wenn es soweit ist, umkommt. Ja. Also, dass sie stirbt.
Ja.
Also, es ist so ein inszenierter Selbstmord. Das ist total interessant. Spielt nur sie und eine Figur, die sie selber auf einem Bildschirm, mit der sie spricht, ja, die sie erfunden hat. Die Figur
okay. Und wer darf die spielen?
Das weiß ich noch
also,
nicht.
Also das weißt du nicht. Okay, aber das bist nur du. Fernsehfilm dann.
Wissen wir noch nicht. Ne? Also das ist ein toller Stoff. ist auf jeden Fall ein interessanter Stoff. Ja.
Und hast du jetzt das Gefühl, also das Thema Demenz ist das Thema unserer Zeit an jeder Ecke. Alle können damit was anfangen. Es gibt noch gar nicht so wahnsinnig viele Filme, die dieses Thema behandeln. Hast du das Gefühl, okay, wir müssen uns beeilen, dass wir nicht der fünfte Demenzfilm sind in den nächsten 3 Jahren, sondern dass wir relativ zügig diesen Film ausbringen. Gibt es das Gefühl?
Das gibt's, aber ich weiß beim Filmemachen, dass das nicht geht. Okay. Ja. Also man muss total Geduld haben. Ja, man braucht einen Produzenten, der das oder Produzentinnen, die das richtig gut finden. Also wir sind noch so ganz in der Anfangsphase. Ja. Also ich habe es schon mit meiner Tochter besprochen. Also wir sind noch nicht ganz, aber ich weiß, eins, man muss da Geduld haben. Und es wird nicht zu spät sein, das werden wir schon hinkriegen.
Aber was für eine tolle Geschichte. Und auch, dass der Kontakt zur Familie
das ist echt
auch
schön.
Damals offensichtlich ein sehr herzlicher war.
Ja.
Haben die dich auch mit in ihr jüdisches Familienleben mit integriert?
Ja, ich durfte dann einmal in der Woche durfte ich bei denen essen, Abendessen. Und das war sehr schön, ja. Das hat mir echt gut gefallen. Ich war gut aufgehoben da. Mhm. Und New York, die 80er Jahre in New York sind einfach irrsinnig spannend gewesen.
Ja, auch irrsinnig gefährlich. Ich bin selber in der 42. überfallen worden damals.
Wirklich?
Mhm. Ich war 5 Wochen da bei einer Familie in Queens, 1982, es war allerdings Anfang der 80er, und bin mitten auf der 42nd Street unter wirklich hunderten, tausenden Menschen. Help, they're trying to rob me, habe ich ja noch gesagt, aber alle haben weggehört und keiner hat was gemacht. Und es waren so 3 Jungs, die kamen und haben gesagt, gib mir die Pocket-Kamera, haben sie mir die von der Hand gerissen, haben sie mir die Uhr, haben sie mir abgenommen und dann sind sie in der Menge verschwunden.
Wirklich?
Ich war natürlich einfach nur geschockt.
Oh, wie schrecklich. Mhm,
mit 16, ich war 16.
Oh, wie schrecklich.
Das war wirklich nicht schön, aber es ist zum Glück nichts passiert. Ich bin dann zu meiner Mutter, bei der ich war, bei der Familie, die arbeitete im Chrysler Building und dann bin ich natürlich dahin und Tränen überströmt und die war einfach nur happy, dass mir nichts passiert war, weil einem Kollegen an der Stelle war nämlich was passiert, der war nämlich krankenhausreif geschlagen worden und lag immer noch im Krankenhaus und deswegen waren die ganz happy, dass mir nichts wirklich Ernsthaftes passiert war.
Oh Gott, das ist aber wirklich toll, weil mir ist da nichts passiert in New York damals, toi toi toi.
Mhm. Und die 80er waren noch gefährlich.
Ja,
ich wollte zu den New York Yankees. Ich habe Baseball kennengelernt und wollte natürlich zu den Yankees und da durfte ich nicht hin, weil die Bronx in den 80ern abends, nein, definitiv nicht.
Ja, Bronx war richtig gefährlich und Alphabet City war damals gefährlich. Also ich wohnte ja zwischen 2. und 3. und dann gab es noch die 1., die war noch okay, die 1. Avenue und dann kam Avenue A und da war wirklich No-Go.
Okay,
heute ist das eine der teuersten Gegenden, Alphabet City.
Ja. Und heute kannst du auch abends zu den New York Yankees in die Bronx gehen. Und es passiert dir nichts. Also, na gut, da hat Giuliani ja irgendwann später, das war nach deiner Zeit, hat die Stadt ja wirklich aufgeräumt. Das ist etwas Positives, was man sagen kann. Und dann ist New York irgendwie sicher geworden und das Rotlicht nach außen verfrachtet
das
worden
stimmt,
und so.
Ja.
Aber es waren dann ja auch wirklich richtig wilde Zeiten.
Ja.
Also du bist da wie ein Fisch im Wasser gewesen, oder?
Ja.
Schauspielbusiness mit SchauspielschülerInnen dort. Das war das Leben aller Leben, oder?
Ja, das war eine tolle Zeit, war wirklich eine schöne Zeit. Aber ich hatte eben so ein kleines, schwarzes, klappriges Fahrrad, weil ich konnte mir auch gar keine U-Bahn leisten. Ich war halt wirklich sehr arm. Und ich glaube, ich war die Einzige, die mit dem Fahrrad da rumgefahren ist damals. Ich kann mich gar nicht, also ich hatte ein paar Fahrräder noch gesehen, aber jetzt heute ist es ja Wahnsinn, es ist ja eine Fahrradstadt.
Ja.
Aber damals war das so ganz was Besonderes. Ich konnte aber auch nicht in Broadway mir irgendein Theaterstück anschauen. Das konnte ich mir nicht leisten.
Ja,
Also ich habe wirklich nur so ganz, ganz sparsam gelebt, habe unterrichtet, also Deutsch unterrichtet in der Columbia, also für Studenten, so, die Deutsch lernen wollten, habe ich so Nachhilfe gemacht. Und da kriegte ich $20 die Stunde, das war schon richtig viel.
Ja, also, das klingt gut.
Das war toll. Aber ansonsten konnte ich mir nichts leisten, gar nichts.
Das Witzige ist, dass das heute, wo New York ja extrem teuer ist, oft auch noch so ist. Ich komme manchmal dahin als Tourist und habe ein bisschen gespart und schaue mir Stücke an für 100 Euro und mehr. Und dann sprichst du mit einem Schauspieler, der zum Beispiel bei Game of Thrones dabei ist. Und ich meine, es war Tom Vlaschia, mit dem ich damals gesprochen habe. Er war in New York und ich in Deutschland. Wir hatten eine Leitung, haben uns über Theater unterhalten. Und er hat einfach gesagt, er kann sich das nicht leisten, da ins Theater zu gehen, weil es einfach zu teuer ist. Und das hörst du von ganz vielen SchauspielerInnen, die in New York leben. Die würden nie auf die Idee kommen, ins Theater zu gehen, weil sie sich das einfach nicht leisten können.
Ja.
Ja, das ist heute auch noch so.
Das ist immer noch so.
Ja, krass.
Ja.
New York. Ist New York, auch wenn du es heute erlebst, wann warst du das letzte Mal da?
Vor 6 Jahren, glaube ich.
Okay, bei mir ähnlich. Vor der Pandemie auf jeden Fall.
Ja.
Ich war seit der Pandemie, seit 2019 war ich, glaube ich,
da. Ich auch, 2019 war ich da.
Hast du Theater gesehen 2019?
Nein.
Ah.
Ich war mit meiner Tochter, haben wir Theater gesehen? Ich glaube, du oder doch, warte mal, Vanessa Redgrave habe ich, glaube ich, gesehen.
Okay, Vanessa Redgrave.
Eines langen Tages Reise in die Nacht, kann das sein?
Und da bist du mit deiner Tochter rein, das ist ja ein langer Schinken.
Mhm.
Der kann auch ganz schön dröge sein, oder?
Ich wollte meiner Tochter das mein New York zeigen und das ging irgendwie ein bisschen schief. Die fand es nicht so interessant.
Erstaunlich, weil man ja auch permanent Orte aus Filmen wiedererkennt. Mhm. Es ist ja wirklich so. Man erkennt ja permanent etwas wieder. Und selbst kennst du den dreibeinigen Hund?
Ja, natürlich.
Den dreibeinigen Hund, der ist oft in Kinofilmen zu sehen.
Das stimmt.
Ich kenne den von der Straße. Ich habe den 2-3 Mal auf der Straße schon gesehen. Irgendwo unten im Village ist der. Du kennst den auch.
Ich glaube auch, klar.
Ja, ich will nur damit sagen, man erkennt diese Sachen wieder, auch in Film. Und das fasziniert ja jeden eigentlich. Und wie interessant, dass die nicht angefixt war von der Stadt. Die
immer gesagt habe, guck mal, und das, und da war ich schon, und guck mal da. Es war, glaube ich, zu viel.
Es war deine Stadt halt. Mhm. Es war zu sehr deine Stadt.
Ja.
Ja, und es ist so viel mehr los als auf Fuerteventura. Nein, Lanzarote.
Ja.
Ihr habt ja gedreht auf Lanzarote. Ja. Und ich bin A, kein Sonnentyp, aber wenn ich Lanzarote sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, außer zum Surfen, wegen des Windes, nach Lanzarote fährt. Das ist ja wirklich eine gewöhnungsbedürftige Insel. Oder was macht den Reiz aus? Ihr habt gedreht dort.
Ja, also der Reiz ist nicht, die Insel wurde ausgewählt wegen des Filmes, weil es eine dysfunktionale Familie ist.
Ja.
Weil das total da reingepasst hat, dass die Insel ist schwarz, es gibt keine richtigen Pflanzen, die Strände sind schwarz, die Vulkane stehen da und sind nicht aktiv, die Lava liegt da rum, es sind wahnsinnige, dunkle, braune, schwarze Landschaften bis zum Horizont, alles braun und dunkel und verbrannt und das passt einfach perfekt zu diesem Film, zu dieser Familie. Die so viele Probleme haben, wo das dann am Ende eskaliert wie so ein Vulkan. Das haben die toll ausgewählt, muss ich sagen. Das passt einfach unheimlich gut. Aber es war natürlich für diese junge Filmproduktion, diese Maverick-Films, war das natürlich eine Riesenherausforderung. Ja, weil die hatten kein Geld.
Mhm.
Und das alles, dieses ganze Equipment auf diese Insel zu fahren, zu schleppen mit Lastwagen und dann rüberschiffen, das war schon echt erstaunlich, wie die das hingekriegt haben. Und ich finde, wenn man den Film
Warum ist das schwer?
Also naja, weil die kein Geld haben,
weil
die Infrastruktur, also die auf dieser Insel ist, da drehen Amerikaner Filme, wenn überhaupt.
Mhm.
Ja. Und dann ist das alles so teuer, deswegen ist das alles so teuer, dass die sich da nichts, die konnten da nichts ausleihen an Equipment oder sowas. Ne? Also da ist keine Filminfrastruktur.
Das stimmt, man kann vor Ort nichts ausleihen, was einfach Kosten spart in der Regel.
Genau, und dann war dieses Haus, also wer den Film schon gesehen hat, der sieht ja, dass dieses Haus wirklich von der Einrichtung her so viel erzählt. Es hat so viel Geschichte von dieser Familie Maibaum, die da seit Jahren und Jahrzehnten Urlaub gemacht haben mit ihren Kindern, als sie schon klein waren und so. Und diese ganzen kleinen Details und Feinheiten, dass diese Atmosphäre von diesem Haus, wie die das hingekriegt haben, ich weiß, dass sie Airbnb-Wohnungen angemietet haben für uns Schauspieler zum Leben.
Ihr hattet auch kein Hotel, in dem ihr gewohnt habt.
Nee, wir hatten so Wohnungen, aber die haben die eben ausgesucht nach den Möbelstücken, die sie für das Haus gut gebrauchen konnten. Also die mussten.
Das heißt, ihr durftet heimlich das ganze Mobiliar entwenden und an den Drehort schleppen.
Ja, also nicht heimlich, aber sie haben das tatsächlich so gemacht, weil sie hatten keine andere Wahl. Sie hatten einfach, es ist ein Low-Budget-Film, die hatten das Geld nicht. Ja. Und die mussten, und dieses Haus, wo wir drin gedreht haben, das sah natürlich am Anfang ganz anders aus. Das war so ein IKEA ausgestattetes Normalhaus, ja. Und dieses Haus, wenn man jetzt den Film sieht, hat eine unglaubliche Geschichte und ein Flair und eine Atmosphäre. Und das haben die sich zusammengesucht aus diesen ganzen Wohnungen, in denen wir gewohnt haben.
Aber wie lustig.
Ja, Einfallsreichtum.
Oder aber was für eine schöne Idee eigentlich.
Ja. Die waren, und das erzählt auch ganz viel über diese ganze Truppe. Ja, die Firma, diese Maverick-Jungs und Aaron mit seiner Truppe. Die haben alle da selber angepackt. Die haben die Ärmel hochgekrempelt und haben gesagt, komm, wir machen jetzt diesen Film. Also so ein richtiges, typisches, wie ein typischer Studentenfilm in Anführungsstriche, der ja aber dann ein richtiger Debütfilm ist.
Okay.
Und was die da alles an Herzblut reingesteckt haben und an Energie und an, also die, diese Produzenten, die waren den ganzen Tag, rund um die Uhr waren die da. Ja, für uns da, für die anderen da. Die haben alles organisiert, gemacht, getan. Es war eine unglaublich tolle Atmosphäre.
Wart ihr denn so in eurer deutschen Filmbubble oder inwiefern haben auch die Einwohner dort etwas von euch mitbekommen?
Nee, also Einwohner gab es da nicht.
Ach, es gab gar keine. Es gab also, nur Ferienmenschen.
In diesem Dorf, wo wir gedreht haben, das heißt Las Brenas. Da gab es keine, also da gibt es nur Ferienwohnungen und, und ausländische Gäste. Das waren aber in diesem Fall.
Ja, Wahnsinn. Was hast du gedacht, als du diese Insel gesehen hast? Wie hat sich das für dich angefühlt? Denn du magst ja Sonne, glaube ich, ne? Also als Griechenland-Urlauberin oder fast schon eingebürgerte Griechin, magst du ja Sonne. Und Griechenland kann ja auch manchmal sehr kahl sein.
Also, das stimmt. Aber nee, das ist schon eine interessante Insel. Ich will die jetzt auch nicht so schlecht machen. Es gab ja auch diesen berühmten Künstler, diesen Manrique, der da alles gestaltet hat. Der war auch Architekt und der hat da Häuser gebaut und so. Das ist schon eine sehr besondere Insel. Hm. Wirklich speziell. Und es gibt natürlich oben im Norden diese Surferstrände. Die sind auch nicht schwarz, sondern die sind wirklich gelb. Aber unten im Süden, wo wir waren, da sind die Strände wirklich schwarz. Pechschwarz.
Ja, hässlich eigentlich, und, ne?
Naja, unheimlich.
Ja, unheimlich.
Ja. Aber die Insel ist schon sehr speziell. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist schon auch interessant natürlich. Aber gut, du hast ja gemerkt, dass ich mich dann auf so eine Arbeit wirklich konzentriere, wenn ich mal was mache. Und ich habe von der Insel jetzt nicht so viel mitgekriegt. Ich war einfach jetzt dort, um diesen Film zu drehen.
Ja, und das ist ja auch gut so.
Ja.
Eine Insel, die aber zu dieser dysfunktionalen Familie. Man kennt das immer nur aus amerikanischen Theaterstücken eigentlich. The Dysfunctional Family.
Ja.
Also mittlerweile taucht es auch immer häufiger so in deutschen Geschichten auf. Aber irgendwie war das so ein amerikanisches Ding, oder? Die Familien waren immer besonders dysfunctional. Ich weiß gar nicht, warum.
Na, es gibt auch viele Filme von Amerikanern, gute Filme. Also Noah Baumbach oder Woody Allen. Oder eben dieser Film Das Fest von dem
Skandinavier.
Dänen.
Oder? Ja, genau. Dänen, ja.
Diese Dogma, es war so ein Dogma-Film, ne, der kein...
Ja, Dogma-Filme machen mich fertig.
Ja, also
diese wackelnde Kamera macht mich komplett fertig.
Aber kennst du Das Fest?
Fertig.
Das ist ja auch über so eine Familie.
Ich glaube, Das Fest habe ich nicht gesehen.
Echt, das ist ein toller Film.
Ja, habe ich nicht reingeguckt. Aber ich muss auch an Lars von Trier und Dogma und was nicht alles denken. Wie magst du, was denkst du als Schauspielerin, wenn du da ständig so eine verwackelte Kamera siehst? Wie hat dir das gefallen?
Mir gefällt das total gut.
Ah, dir gefällt das. Ich finde es so anstrengend.
Ja?
Ja. Oder Dancer in the Dark war ja auch dieser Björk.
Fand ich ganz toll.
Ich fand den auch interessant, weil er so intensiv war, aber ich habe es fast nicht ausgehalten.
Ja, aber das ist ja der Witz dabei.
Und ich werde nicht seekrank so schnell.
Ja.
Aber da wurde mir fast schlecht, ständig diese wackelige Kamera. Ah, dir hat das gefallen, oder?
Ja, ich finde das toll. Ich finde, das ist einfach was Besonderes und das ist für mich wie Kunst. Also wie wenn ich ins Museum gehe und tolle Kunst sehe oder so. Ja.
Gut, sehr schön. So, wir waren bei der Familie. Man bezieht sich natürlich auch immer, auch was die Rolle angeht, immer so ein bisschen auf die eigene Vita und wie war man selbst als Mutter, was hat man vielleicht erlebt bei den eigenen Eltern. Was wolltest du denn als Mutter, die dir auch viel gut zu machen hattest, weil du so oft weg warst, was wolltest du anders machen, als deine Eltern es bei dir gemacht haben? Gab es da was?
Ja, natürlich. Also ich, meinst du jetzt privat?
Privat,
oder
in dem Film? Nee, privat.
Ja, natürlich. Ich wollte vor allem Nähe mit meinen Kindern haben, weil ich das mit meinen Eltern nicht hatte. Die sind halt beide Kriegskinder gewesen und meine Eltern sind beide schwer traumatisiert gewesen im Krieg, vom Krieg.
Als Kinder noch oder als Erwachsene schon?
Ja, als Kinder. Und die hatten aber so gar nicht... Also es ging da nicht so, also so körperliche Nähe oder sowas, das gab es bei uns nicht in meiner Familie.
Okay.
Und das habe ich meinen Kindern extrem viel gegeben, so Nähe und auch über alles reden können und Offenheit und also sowas, alles, was wir so in unserer Familie nicht, also dass man so Probleme, also in den 60er Jahren, das war so, wir waren so eine typische 60er Jahre Familie, als ich aufgewachsen bin, Probleme gab es nicht, ja. Da wurde nicht drüber gesprochen. Psychiater gab es oder Psychologe gab es sowieso gar nicht. Das hieß dann gleich Irrenhaus oder so, als wenn man
natürlich
Probleme hatte.
Damals wurde man auch noch mit Elektroschocks behandelt.
Genau.
Also wenn man Depressionen oder etwas Ähnliches hatte, ja.
Das war eine schwierige Zeit und meine Eltern passten da total rein. Also die haben sich nicht groß verändert. Die haben das, für die das Besondere war, dass sie beide berufstätig waren, dass meine Mutter auch berufstätig war, die war Lehrerin und und hat sich verwirklicht und so. Das ist schon etwas Tolles. Das habe ich ihr auch dann auch wiederum nachgemacht.
Aber worin hat sie sich verwirklicht?
Ja, als Lehrerin.
Ach so, als Lehrerin. Ich dachte, sie war Lehrerin und hat sich verwirklichen können nebenbei.
In ihrem Beruf war sie glücklich und hat den wirklich gerne gemacht.
Was Tolles. Das merkt man auch den Lehrern dann an.
Ja.
Und dein Vater war Marionettenspieler.
Der hat das natürlich auch gerne gemacht. Und
Künstler.
Ja.
Eigentlich ein toller Beruf.
Ja.
War der viel weg? Nein.
Nö, aber der war abwesend. Also der war eher innerlich abwesend. Ja, weil das in der 60er Jahre hat man sich mit den Kindern nicht so befasst.
Darf ich fragen, wann deine Eltern geboren sind? Vor 38?
Ja, meine Eltern sind geboren 28 und 33.
Alles klar, meine sind 38 geboren. Deswegen, das Bild passt jetzt so gar nicht da rein. Aber das sind eben noch mal entscheidende Jahre vorher gewesen.
Mein Vater war mit 16 an der Flak und hat die amerikanischen Flugzeuge abgeschossen. Ja. Mit 16.
Mhm.
Ja. Und dann war er in Gefangenschaft.
Okay, da wundert einen natürlich dann nichts mehr.
Genau.
Und Therapie gab es nicht, war nicht üblich damals.
Ja.
War das auch für ihn bis zum Schluss so? Oder war irgendwann mal der Moment, wo ihm das helfen konnte?
Er hat es irgendwann wahrgenommen, später, aber dann war es quasi, also unser Verhältnis ist nie richtig warm gewesen. Das war dann für mich zu spät. Ja, für ihn war es okay, für uns war es zu spät. Und das habe ich bei meinen eigenen Kindern versucht, das Gegenteil. Also wirklich, wir hatten sehr viel Nähe und wir haben sehr viel Offenheit in der Familie und sehr viel Spaß und es ist wirklich gut.
Ja,
gut geworden.
Aber das klingt auch gut, gerade weil du ja auch dann oft weg warst mit dem Film und gesagt hast, du hast ein schlechtes Gewissen gehabt. Welche Opfer hast du gebracht? Wie weit bist du gegangen, um das zu kompensieren? Auf was hast du alles verzichtet, auch damit du bei deinen Kindern sein kannst? Während andere KollegInnen, wer weiß, was gemacht haben.
Ich war natürlich auf keiner Abschlussfeier vom Drehen und ich bin an den Wochenenden früh um 5 so mit dem ersten Flieger nach Hause gefahren, um das Kind noch in die Schule zu bringen, um 7 oder so. Und solche Sachen. Also, weil ich dachte, dass es wichtig ist, dass ich sie in die Schule bringe. War es auch vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir wirklich, ich habe viel Opfer gebracht. Also, was heißt Opfer? Ich war kein Opfer, aber ich habe viel gemacht, damit ich für meine Kinder trotzdem noch da sein kann und ihnen das Gefühl geben kann, ich bin da.
Und waren die dankbar an dem Morgen, als du sie zur Schule gebracht
hast? Nein, für Kinder ist es selbstverständlich, oder? Natürlich. Die haben natürlich nicht gesagt, oh Mama, du bist heute extra aus Amsterdam gekommen, du bist heute um 3 Uhr früh aufgestanden, das ist ja so lieb von dir. Natürlich nicht.
Nein, aber gut, für dein Gewissen war es auf jeden Fall extrem gut. Ne?
Ja, aber ich will auch keine Dankbarkeit. Also ich habe mir mal vorgenommen, alles, was ich mache, mache ich freiwillig. Alles, ja.
Und weißt du, wie gesund es ist?
Ja.
Dass man keine Erwartungen hat an andere Menschen.
Genau.
Dass man nicht etwas tut und dann aber gleichzeitig erwartet, dass die sich bedanken. Ja. Sondern ich kenne das auch. Manchmal macht man was. Wir haben auch damals sehr viele Iraker und Syrer und so weiter, haben wir uns um die gekümmert und die sind Familie sozusagen. Und da gibt es aber jemanden, der sagt uns, ich finde es so schade, dass sie nicht öfter Danke gesagt haben. Und mir ist das völlig wurscht. Ja. Ich mache es, weil ich ihnen helfen möchte. Allein das gibt einem schon ein tolles Gefühl. Ja. So ein belohnendes Gefühl. Ja. Und das hast du auch. Und ich glaube, das ist total gesund.
Das ist ganz wichtig. Ich habe das auch meinen Kindern immer gesagt. Ich habe gesagt, Schuld gibt es nicht. Es gibt einfach überhaupt keine Schuld.
Ja.
Und wenn ich was mache, mache ich es, weil ich es gerne mache und nicht, weil du dich bedanken musst. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ja.
Und du hast ja vorhin erwähnt, es ging ja wirklich gerade auch mit so einer internationalen Karriere schon fast los, als du deine Kinder bekommen hattest. Und dann kommen natürlich ganz viele Angebote. Also nach Aimee und Jaguar war ja auch nominiert für bester internationaler Film. Du warst insgesamt 4-mal bei der Oscarverleihung.
Nicht, aber in Hollywood eben 4-mal.
In Hollywood
bei den Golden Globes und bei diesen Vorbereitungen von den Oscars. Okay. Und da muss man ja ständig hinfahren, um seinen Film zu bewerben und so. Also ich war ungefähr 4-mal.
Aber 2-mal warst du bei den Oscars bestimmt.
Nee, bei den Oscars war ich noch nie.
Da warst du noch nie? Mm-mm. Nicht mal als der nominiert war als bester Film?
Nee, da bin ich nicht hingefahren. Weil der Bush hatte den Irak bombardiert und ich war sauer auf die Amerikaner. Ich weiß, dass da heute keiner mehr drüber nachdenkt, ob ich jetzt da sauer war oder nicht. Aber ehrlich gesagt, ich war so oft da bereits in Hollywood gewesen. Ich habe diesen ganzen Hollywood-Quatsch schon so oft mitgemacht, ja. Und dann war mein Kind so 3 Monate alt oder so. Ich habe die noch gestillt. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann da jetzt nicht nochmal hinfahren. Und dann hat auch noch der den Irak bombardiert. Und dann mussten wir uns alle noch schwarz anziehen, statt die Glitzerkleider von Armani. Sondern dann mussten wir dann eben alle wieder uns umziehen. Das war diese berühmte Rede von diesem Michael Moore.
Mhm, ja.
Das war diese Oscar-Verleihung 2003.
Ich wollte gerade sagen, wie konsequent du warst.
Naja,
aber es war nicht nur Konsequenz.
Es war irgendwie.
Es war auch Erschöpfung und Müdigkeit.
Ich war überfordert und dann fand ich die Amis wieder mal also so beknackt. Und gut, manchmal denke ich heute, ich hätte vielleicht noch da hinfahren sollen. Aber ehrlich gesagt, es ist auch nicht so meins, die Westküste. Also ich finde es schon auch sehr anstrengend, diese ewigen Superlative. Mhm. Dieses ewige Reden in den Superlativen, ja, dieses Übertriebene. Ich stehe da manchmal da und denke mir so, warum redest du so komisch? Also ich werde dann auch immer kleiner, weil ich das so nicht, ich kann so nicht sein. Ich will auch so nicht sein. Und dann stehe ich da so vor so einem amerikanischen Menschen, der da so, so alles übertreibt und dann, weiß nicht.
Und war es schwer, sich dem zu entziehen? Denn das, womit ich wirklich, als ich so ein bisschen vorbereitet habe, als ich über dich gelesen habe, wo ich wirklich connected habe. Und der Satz, der mich so begeistert hat, an dir war, sie mag keine roten Teppiche. Und ich finde das sowas von gut. Es ist so, ich finde es so furchtbar.
Ich auch.
Rote Teppiche,
so anstrengend.
Diese Wichtigkeit, dieses Blabla. Sofort habe ich gedacht, Gott, wie schön ist das denn? Jemand, der einfach, der wirklich an der Sache hängt und dem dieser ganze Rummel, und du warst ja wirklich Teil dieses Rummels auch in Hollywood mit so vielen, ob das der Untergang war und irgendwo in Afrika, Emmy und Jaguar. Und
zwei also, Leben war ich
zwei Leben
Hollywood,
und sowas. Also da war auch wirklich viel Rummel um dich und man kann sich ja dem nicht immer so wirklich entziehen und irgendwann findet man es auch wirklich toll wahrscheinlich, wenn man von A nach B gefahren wird und man so ein bisschen wichtig ist. Kennst du das, diesen Reiz? Warst du kurz mal in Versuchung, das alles zu ernst zu nehmen?
Nee, war ich nie.
Nie, ne?
Also es lag natürlich auch daran, dass ich da immer meine Kinder dabei hatte bei diesen ganzen Hollywood-Besuchen.
Ah, ja.
Und wir wurden auch von den Limousinen abgeholt. Ich meine, wir wurden damals mit meinem Kind von so einer riesen Limousine, so eine langgestreckte Limousine wurden wir abgeholt. Das würde man heute gar nicht mehr machen. Das war in den, wann waren das? Das war...
Naja, in den 90ern auf jeden Fall.
Ja.
Also
da waren wir in San Francisco
Limousine.
Und dann holte uns so eine. Und mein Kind war so drei. Ja, und die stieg dann in diese Limousine rein mit uns. Also es war einfach völlig absurd. Aber nee, ich war nie in Gefahr, dass ich dachte, okay, das will ich jetzt haben. Ich habe auch immer hier in Deutschland dann die ganzen Interviews oder so, ich habe niemals irgendwelche privaten Sachen erzählt oder denen meinen Kleiderschrank von innen, die wollten meinen Kleiderschrank von innen fotografieren, ja, solche Sachen. Absurd geradezu, ja, bei Gala und bei diesen ganzen Hochglanzzeit, das habe ich nie gemacht und dadurch habe ich auch natürlich jetzt eine gewisse Freiheit, wenn ich hier so durch die Straßen laufe, weil ich werde nicht unbedingt erkannt und wenn, dann sind die Leute sehr vorsichtig, ja, und sprechen mich nur bedingt an. So, und wollen mich nicht stören. Also ich bin heilfroh, dass ich nicht, wie manche meiner Kollegen oder Kolleginnen, noch nicht mal mehr über die Straße gehen kann zum Supermarkt. Da gibt es ja ein paar.
Und es ist furchtbar.
Und ich glaube auch.
Nennen wir es so. Es ist wirklich
es muss furchtbar sein.
Also wir beide kennen Menschen, denen es so geht.
Ja.
Und wenn man das beobachtet von außen, es ist furchtbar.
Ja, furchtbar.
Man will das nicht.
Nee. Ich meine, man hat es manchmal selbst verschuldet vielleicht, weil man halt sich überall präsentiert mit allem. Gut, man hat dann auch, man hat einen höheren Marktwert. Also ich habe viel weniger verdient als viele meiner Kollegen, weil mein Marktwert aus diesem Grund extrem niedrig ist. Extrem niedrig ist übertrieben. Aber mein Marktwert ist wirklich niedriger als der Marktwert von anderen Kolleginnen von mir, die alles über sich erzählen.
Und die waren nicht dauernd in Hollywood und haben so Riesenfilme, die für Oscars nominiert waren, gedreht und so.
Ja,
aber auch dein Instagram-Auftritt ist aber auch wirklich.
Also das macht meine Tochter. Das
ach so, ich habe die gar nicht gesehen. Ich habe das nur so ins Blaue gesagt.
Ich kann das gar nicht.
Nein, du hast aber ein Instagram. Weißt du was?
Ich weiß, das macht meine Tochter.
Ich wäre bei dir gar nicht auf die Idee gekommen, bei Instagram zu gucken. Deswegen, ich sagte, du hast das gar nicht.
Ich kann das gar nicht. Ich habe das gar nicht in meinem Handy drin. Das macht meine Tochter, weil meine Tochter sagt, Mama, du musst jetzt endlich mal was machen. Weil es ist ja auch Thema bei uns in der Familie, dass ich jetzt älter werde und nicht mehr so viele Rollen bekomme wie früher. Und dann hat meine Tochter das in die Hand genommen und postet jetzt immer Sachen. Und dann kriege ich so von Leuten, hey, du hast ja wieder auf Instagram. Und ich so, echt? Okay. Ich weiß gar nicht, wie man das macht.
Ja, naja.
Ich muss es jetzt mal lernen.
Man muss ja nur jemanden haben, der das macht. Aber ich würde ja denken, man kann auch ohne auskommen. Was junge DarstellerInnen angeht oder auch InfluencerInnen, die bringen so viele Follower mit, dass das ja eine Rolle spielt. Wir wissen ja, das ist ein Argument dafür, jemandem eine Rolle zu geben, weil damit eben ganz viele Follower kommen. Ja. Das versteht man auch, kann
das
man nachvollziehen.
Das ist die Theorie meiner Tochter.
Also es ist furchtbar eigentlich. Also weißt du, das hat nichts mit Qualität zu tun und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite, Filme machen ist auch ein sehr oberflächliches Business. Von außen betrachtet.
Ja.
Von außen betrachtet nur. Das geht ja nicht, passt ja nicht immer wirklich so zusammen. Oder die Kunst an sich und das große Business dann auch.
Deswegen sitze ich ja auch hier.
Okay, aber du hast...
Weil ich mich so... Entschuldige. Nein, aber wirklich, ich setze mich jetzt für diesen Film ein, weil der so toll geworden ist.
Ich weiß, eigentlich willst du längst im Urlaub sein. Und das weiß ich aber auch wirklich zu schätzen.
Nein, aber sowas ist ja auch was ganz anderes. Aber deswegen, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil meine Tochter immer sagt, Mama, du musst es jetzt endlich mal begreifen, dass wenn du mehr Follower hast, dann hast du auch mehr Jobs und kriegst mehr Geld und so weiter. Ne? Aber es ist so auf der Kippe, ob das wirklich jetzt für mich wichtig ist oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Dir war aber auch immer das Theaterspielen ja sehr wichtig.
Genau.
Ne? Das Eigentliche. Damit hast du angefangen am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Machst du ja heute noch. Bist du noch Mitglied im Ensemblefestes?
Ja.
Bist du auch heute noch, genau. Und es gab nur mal so ein paar Jahre, da wurdest du gefeuert, habe ich gelesen.
Ja.
Weil du...
Emmy und Jaguar gedreht habe.
Okay, du musstest dich ganz bewusst entscheiden.
Ja.
Machst du den Film oder bist du okay?
Das war 90er Jahre, da durfte man noch nicht beides machen, das war nicht üblich. Und mein damaliger Chef hat das, leider wurde der beeinflusst von so einem Regisseur. Also das war alles das waren furchtbare Umstände. Auf jeden Fall Ende des Liedes, ich wurde tatsächlich gefeuert und musste auch Strafe zahlen.
Und das klingt so furchtbar, nämlich sie wurde gefeuert.
Ich wurde fristlos entlassen.
Weil du nicht bei den Proben dabei sein konntest.
Genau, wegen
Vertragsbruch. Das heißt, es war ein ganz bewusster Vertragsbruch. Von der Natur aus würdest du eigentlich eher sagen, dann muss ich auf den Film verzichten. Ich muss meinen Vertrag einhalten. Und trotzdem hast du es nicht gemacht.
Ja.
Warum?
Weil das war total albern. Das ging um ein paar Tage.
Ach so.
Und dieser Regisseur, der das damals verbockt hatte, der war stur. Der ist einfach dabei geblieben, dass er gesagt hat, wenn ich diese 5, 6 Probentage nicht mitmachen kann, dann kann er das mit mir nicht machen. Das war eigentlich der Regisseur.
Okay. Und es war eine kleinere Rolle oder war es die
Hauptrolle?
Oder war es die Hedda Gabler?
Das war das Käthchen von Heilbronn. Aber dieser Regisseur hätte sich einfach mal auch ein bisschen entspannen können. Also das ist im Grunde genommen auf dem seinem ganzen Mist gewachsen. Der ist heute Intendant irgendwo. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber...
Bist du ihm über den Weg gelaufen mal wieder?
Nicht mehr, aber wenn, dann haue ich ihm eine rein. Ganz klar.
Und das kannst du auch gut auf Instagram posten. Dann. Das Reel geht steil, das geht viral. Weißt du, und schon bist du im Business.
Stell dir vor.
Oh, herrlich. Ja. Hast du Hedda Gabler damals gespielt?
Das habe ich gespielt, ja.
Habe ich gesehen, glaube ich.
Wirklich?
Mhm. Ich war Anfang der 90er, war ich permanent im Residenztheater, am Bayerischen Staatsschauspiel.
Ja.
Ich konnte nie etwas mit den Kammerspielen zum Beispiel anfangen. Die waren mir zu deutsches Theater, fragt mich nicht. Aber ich habe damals so die Zeit, als Leander Hausmann Romeo und Julia gemacht hat und so. Das war so die Zeit, in den Jahren war ich öfter mal da, weil ich eine Freundin in München hatte. Und dann war ich ganz oft in München.
Wie schön.
Ja, und das war ja auch eine tolle Zeit. Und da war ich noch Gespenster mit Rufus Beck und sowas. Und da warst du dann, glaube ich, war das die Hedda-Zeit vielleicht?
Ja,
habe ich Hedda gesehen.
Ja, schön.
Aber ist wirklich lange her.
Ja, das ist sehr lange her.
Ja, es ist wahnsinnig lange her.
93, 94?
Ungefähr so in der Zeit muss das gewesen sein. Genau. Oh, herrlich. Aber auch jetzt bist du immer noch im Theater und es bedeutet dir eigentlich alles, oder?
Ja, schon. Also ich fühle mich da so zu Hause.
Aber jetzt bist du ja auch so unglaublich durch Proben eingebunden. Jetzt kommt ein tolles Filmangebot. Was machst du denn jetzt?
Na, das geht, seit damals ist es viel einfacher. Also ich habe damals auch richtig, glaube ich, was bewirkt. Weil das ging ja durch die gesamte überregionale Presse, dieses Problem. Und die Presse war wirklich eindeutig auf meiner Seite damals. Das war toll für mich. Und viele, viele meiner Kolleginnen haben im Nachhinein es leichter gehabt. Und so ist es auch heute. Also wenn ich jetzt was drehen will, was wirklich toll ist, dann gehe ich zu meinem Intendanten und sage, du pass auf, das ist eine Geschichte, die will ich unbedingt machen. Und dann lässt er mir einen Freiraum. Mhm. Wenn ich aber sage, ich will hier einen Tatort einen Tag drehen und da noch einen Tag bei Soko Leipzig und hier noch, wenn ich sowas machen würde, dann würde er sagen, du, dann musst du dich entscheiden.
Okay.
Also man muss schon auch auf was verzichten.
Mhm. Aber eigentlich fehlt nichts. Wenn jetzt, sage ich mal, dieses ganze Jahr keine Rolle, eine Filmrolle reinkäme, wie schlimm wäre das?
Das wäre nicht schlimm.
Nee,
das ist das Tolle, dass ich am Theater eben auch mein Geld verdiene.
Ja.
Da bin ich echt privilegiert, da bin ich so dankbar dafür, dass ich eben nicht irgendwas machen muss, um meine Brötchen zu verdienen.
Ja.
Irgendwelche komischen Filme, die ich nicht machen will.
Mhm.
Weil es gibt natürlich wahnsinnig auch schlechte Drehbücher und Sachen, die man nicht machen möchte unbedingt. Und da sind meine Kollegen, die das eben nicht haben, dieses Privileg von so einem festen Engagement, die müssen das dann machen. Das finde ich schon, also das weiß ich sehr zu schätzen.
Eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe, ist Tonio, die männliche Hebamme. Da bist du dabei. Immer noch?
Stimmt.
Regelmäßig?
Die ist leider, die gibt es nicht mehr.
Oh, ach so, es war eine Reihe.
Die haben das eingestampft.
Aber mindestens so 13.
Ja.
Habe mich gestern nämlich erkundigt und habe ich gesehen, es gibt 13. Und mir wurde aber noch dann auch jemand angeboten zum Gespräch, der vielleicht auch den Tonio spielt. Ich bin nicht ganz sicher, ich kriege den Namen jetzt nicht
Toni.
Hin.
Toni.
Ich habe das nur, Toni, nicht Tonio. Ich sage immer Tonio. Wie hat gestern schon meine Frau hat mir gesagt, das heißt Toni, das heißt nicht Tonio. Ich denke, das heißt Tonio. Ja, weil ich gerade neulich versucht habe, Tonio Schachinger, dieses Echtzeitalter zu lesen. Deswegen habe ich den Tonio ständig im Kopf. Toni, männliche Hebamme. Ist das eine gute Serie? Oder musst du das sagen? Also ich weiß
nicht,
ich
habe das
eine blöde Frage.
Das hat Sibylle Tafel hat das geschrieben und auch inszeniert. Mit der hatte ich einen ganz schönen Film gemacht, Für immer und ein Jahr. Das ist auch eine Frau, die einen jungen Liebhaber hatte.
Ja.
Und das war ein wunderschöner Film, den ich mit ihr gemacht habe. Und mit ihr habe ich sehr gerne gearbeitet. Und dann hat sie diese Serie entwickelt. Toni, männlich Hebamme heißt die, glaube ich. Und da hat sie mir eine Rolle reingeschrieben. Ja, von der auch, also von so einer Hebammen-Oberfrau, also so eine, wie heißt es, so eine Hebammen-Chefin, die aber dann auch einen ganz jungen Typen hat irgendwie und so eine Beziehung eben zu einem etwa, also sehr viel jüngeren Mann. Und sie hat, das ist eine sehr lustige, komische Rolle. Und die hat sie mir da reingeschrieben und deswegen habe ich da mitgespielt. Das war wirklich, also die ganze Serie ist lustig. Und ich war da, ich fand das unheimlich nett von ihr, dass sie eben mein komisches Talent auch mal, weil das gibt es wenig Leute, die das sehen. Dass ich eigentlich auch komisch sein kann.
Ja, und im Theater gab es auch nicht genug komische Rollen im Prinzip.
Genau. Ich habe immer so die tragischen, ich bin in der tragischen Schublade.
Mit welcher Rolle hast du denn die Menschen am meisten zum Lachen gebracht? Mit dieser?
Nee.
Denn du wolltest ja auch mal Clown werden, erinnere ich mich. Mhm. Das war mal so ein Kindheitswunsch, aber auch wirklich ein ernsthafter Wunsch im Prinzip.
Ja, war auch.
Ja.
Also ich habe Stücke gespielt von Thomas Jonnick.
Mhm.
Das ist ein zeitgenössischer Autor. Von dem habe ich 3 Stücke gespielt am Residenztheater und die waren wirklich komisch.
Okay.
Ja, also das ist auch ein ganz toller Autor und das sind völlig verrückte, verquere Typen gewesen, die ich da gespielt habe.
Okay, toll. Gut, also gucke ich mir Toni, männliche Hebamme, gucke ich mir die Reihe noch an. Denn, ich sag dir, wovon ich wirklich begeistert bin, ich bin begeistert von der Eifelpraxis.
Ah, das kenne ich gar nicht.
Nein, das ist nicht wahr.
Ja.
Weil das klingt total seicht. Und das ist auch so eine Reihe, gibt es glaube ich 13 bisher oder 11 oder sowas. Und ich finde die Skripte toll, die Darsteller sind toll. Der Simon Schwarz spielt da den Arzt im Rollstuhl und sowas. Du kennst die. Und ich finde die Eifelpraxis, da denkst du auch nicht, dass da eine qualitativ wirklich wahnsinnig tolle Serie mit unglaublich tollen DarstellerInnen dahinter steckt. Völlig unterschätzt. Davon abgesehen, ich muss auch sagen, dass auch der Bergdoktor unterschätzt ist, finde ich.
Das ist okay, das kenne ich beides nicht.
Auch
der Bergdoktor kenne ich auch nicht, weil das ist verpönt.
Interessant, ne? Es ist verpönt. Hat aber richtig gute Bücher, würde ich sagen. Und es ist nicht dieses Soko-Vorabendprogramm, das ist es ja nicht.
Okay, also das muss ich mir merken.
Das musst du dir überhaupt nicht merken.
Doch.
Aber die Eifelpraxis, da war ich sehr erstaunt, hat mich total geflasht, wie cool dies ist. Und du kennst den Simon Schwarz als Schauspieler, den Österreicher.
Ja, ich glaube schon.
Das, okay. Ich wusste nicht, ich dachte, ihr hättet vielleicht miteinander etwas gedreht. Dann hättest du es jetzt gewusst, was er für ein Schauspieler ist. Ein ganz, ganz toller Schauspieler, der auch Theater früher, glaube ich, sehr viel gemacht hat. Merkt man ja dann doch immer manchmal, ob jemand ein Schauspieler ist, der vom Theater kommt. Hast du etwas gemerkt? Wenn du gedreht hast in Deutschland, dass du ganz anders an eine Rolle herangehst, weil du dieses amerikanische Schauspielen aufgesogen hast damals und dort gelernt hast. Und in Deutschland denke ich immer, ist alles noch viel verkopfter, so viel intellektueller. Ich habe das Gefühl, es ist eine andere Schule. Merkst du das manchmal im Zusammenspiel mit KollegInnen?
Nö.
Nein.
Nee, das merke ich nicht.
Okay.
Nee, ich glaube, ich bin eher so begeistert, wenn die KollegInnen nicht, also auch keine Star-Allüren haben und wirklich sich in das Ensemble einfügen und wenn das so eine gemeinsame Arbeit wird. Und das war jetzt bei Sonnenplätze zum Beispiel der Fall. Die ganzen anderen, die da mitgespielt haben, sind alle auch Theaterschauspieler. Das ist, glaube ich, aber Zufall. Und wir haben unheimlich gut zusammengespielt als Ensemble und keiner hat sich da herausgehoben und gesagt, ich bin aber hier was Besseres oder sowas. Sowas genieße ich wahnsinnig. Aber ich kann nicht sehen, dass die Spielweise jetzt unterschiedlich ist.
Nein.
Das glaube ich auch nicht. Also das weiß ich nicht nach so vielen Jahren, ob das dann noch so entscheidend ist.
Gibt es das noch oft, dass ein Kollege sich wirklich auch ganz toll fühlt?
Das gibt es schon noch manchmal.
Okay.
Ja. Also dann hat man einfach Pech, wenn so jemand dabei ist, finde ich.
Ja. Wobei du dir unter Umständen Rollen auch aussuchen kannst nach den MitspielerInnen, oder? Und sagst,
Ja, das kann ich auch. Kann, weil ich im Theater fest bin. Das ist echt ein Privileg, ja.
Wenn du eine Rolle vorbereitest, dann liebst du es ja, wie eigentlich alle SchauspielerInnen, einzutauchen und Neues kennenzulernen. Was war so das Größte, was du bisher auch wirklich auf dich genommen hast, um in eine Rolle einzutauchen? An Fähigkeiten, die du aneignen wusstest?
Also ich glaube, das Schwierigste und Langwierigste war bei Zwei Leben. Da habe ich eine Stasi-Agentin gespielt, die aber perfekt Norwegisch sprechen musste, weil sie quasi in Norwegen stationiert wurde und dort ein ganzes Leben aufbauen musste, ein Privatleben.
Auch eine echte Geschichte, oder?
Eine echte Geschichte,
eine echte Geschichte.
Da habe ich 6 Jahre lang Norwegisch gelernt. Ich musste auch einen bestimmten Dialekt haben, nämlich den von Bergen, diesen Bergen-Dialekt. Und da hatte ich eine Lehrerin und hatte ich am Set eine Coach. Und das musste wirklich perfekt sein. Was ich total schlimm finde, ist, dass wenn man heute diesen Film sich anguckt bei Netflix, glaube ich, ist er auf Deutsch synchronisiert. Und ich musste das leider machen. Das war einfach Zwang. Ich musste diesen Film später synchronisieren. Aber es ist totaler Quatsch, weil diese Frau spricht Norwegisch, weil sie in Norwegen als Norwegerin.
Ja, gut.
Und dann geht sie nämlich nach Berlin und versucht ja ihre Vergangenheit zu vertuschen und da spricht sie dann wieder Deutsch. Es ist also ganz wichtig, dass die diese beiden Sprachen spricht. Und das ist ein Hauptbestandteil des Filmes. Und dass das jetzt nicht möglich ist, also ich bin so stolz darauf, wie ich diese Sprache, weil ich bin nicht sprachbegabt. Wirklich nicht. Ich habe da echt gerackert. und da habe ich mit Liv Ullmann Norwegisch gesprochen. Das war wirklich
guck
schön.
Mal. Ja. Und das aber 6 Jahre lang. War der Vorlauf zu dem Film so lange?
Der war ewig, weil wir natürlich auf Geld gewartet. Das war ein ähnliches Projekt, was einfach ein Low-Budget-Projekt war und wo ich mich total reingehangen habe. Also der Georg Maas, der Regisseur und der Autor, der hat sich auch, also es war toll, der hat mir auch von Anfang an eben diese Rolle angeboten und hat das mit mir, wir sind da durchgegangen, durch diese 6 Jahre sind wir zusammen da durch. Und da haben wir einfach gesagt, komm, solange wir auf das Geld warten und Fördergelder und was weiß ich, dann lernen wir halt jetzt schon mal die Sprache und die Rolle.
Oh Gott, aber wie anstrengend ist es, sich dann damit zu beschäftigen und dann kommt aber wieder ein Film, der gedreht wird nebenbei und man hat ständig diese Sachen parallel laufen.
Na, das ist normal. Das hast du doch auch. Du hast ja auch viele Sachen parallel. Nee, ich glaube, das überschätzt man.
Ja, okay, gut. Also okay, das machst du dann locker.
Das mache ich total locker.
Okay, super. Mit welcher Rolle hast du die Menschen am meisten berührt? Von welcher Rolle kannst du das sagen?
Das weiß ich nicht. Aber
du guckst dir deine Filme ja auch nicht an selber.
Die Filme gucke ich mir selten an.
Ja, aber
diesen hier habe ich jetzt wirklich oft gesehen. Sonnenplätze, weil ich vielleicht auch eine andere Haltung jetzt mittlerweile habe gegenüber der Verantwortung, die ich da trage, dass der Film wirklich gesehen werden muss und dass wir Zuschauer brauchen und so. Ich bin da ein bisschen anders geworden, aber früher war ich so, oh nee, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist immer das Projekt, was ich gerade mache. Ich stürze mich da immer so rein, dass ich in dem Moment immer denke, das ist jetzt das Wichtigste. Und dann denke ich auch, das ist wirklich das. Ja, das ist dann irgendwann Vergangenheit, aber deswegen kann ich so gar nicht sagen, was war das Beste. Also es ist jedes Mal das Beste, was ich gerade mache.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen intellektuell, aber es ist jetzt ein Satz, den man auch durchaus oft schon gehört hat. Aber kann man in einer Rolle etwas über sich selbst lernen? Also es klingt jetzt, finde ich, erstmal so hochtrabend, weil ich diesen Satz oft gehört habe. Es ist sehr schwer von außen nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Kann man? Hast du mit einer Rolle schon mal etwas über dich selbst erfahren oder gelernt? Aber du zögerst immerhin schon.
Ja.
Das finde ich ja dann ganz gut. Also nicht unbedingt.
Nö. Also
ja. Es ist ja auch eine Rolle einfach nur.
Ja, eben.
Es ist ja nicht also, man selbst.
Ja.
Also sagen Dustin Hoffmann würde das, glaube ich, so sagen.
Ja.
Der hat gesagt, du musst nicht aus der Puste sein. Du sollst spielen, dass du aus der Puste bist. Du bist Schauspieler. Du musst nicht aus der Puste sein. Das hat er mal gesagt.
Da hat er auch recht. Also ich glaube auch, also natürlich nehme ich von meinen Erfahrungen was mit, was ich gebrauchen kann. Ja, also gerade jetzt bei der Sibylle in Sonnenplätze, natürlich, die hat zwei Kinder, die Kinder sind irgendwie, ist schwierig, mit denen klarzukommen oder wie man mit denen eine Sprache findet oder so. Klar kann ich da irgendwie was abgucken von mir, aber es ist nicht so, dass ich, nee, also was ich für mich was lerne, nö, es ist eher so, dass man bildet sich weiter, natürlich, weil man so eine Psychologie von so einer Figur in ihrer ganzen, also in ihrer riesengroßen Vielfalt sich annähert und dann klar lernt man nach und nach immer mehr über Psychologie, über verschiedene Menschen, über Charakterzüge und so. Klar lerne ich immer mehr.
Ja.
Aber für natürlich. Mich jetzt weiß ich nicht.
Was ist mit dem Norwegisch? Was ist davon noch übrig?
Ja, ich verstehe jetzt norwegische Filme.
Wow, immer noch.
Aber ich kann es nicht so richtig gut sprechen, glaube ich. Ich müsste da wieder hinfahren, aber ich habe jetzt mal so einen Film geschaut.
Cool.
So einen norwegischen und da habe ich echt viel verstanden. Da war ich ganz froh.
Wahnsinn.
Ja.
Wir begrüßen sich auch mit Hey.
Ja.
Ist auch norwegisch.
Ja, ich glaube schon. Hey.
Hey.
Wie Schwedisch, ne?
Ich weiß es nur von den Schweden. Genau, die sagen Hey. Ach, du sprichst Norwegisch.
Ja.
Ich glaube, Habe Kerkeling hat das mal so nachgemacht. Norwegisch. Sprechen die so tief irgendwo drin im Mund, die Norweger?
Ja, ich glaube schon. Das ist so ein bisschen, ist ein bisschen weiter unten.
Oh ja, okay. Einen Satz. Hast du einen Satz auf Norwegisch?
Warte mal. Hadebra.
Guten Tag.
Nee, hab's gut. Auf Wiedersehen. So.
Ach so.
Hadebra. Oh, war dann her, du day. Oder so. Also die sprechen schon. Die sprechen tiefer, das stimmt.
Stimmt, das ist ein bisschen tiefer, das hört man auch.
Obwohl, ich habe gerade eine Stimmbandentzündung.
Oh nein.
Ja, ich spreche auch ein bisschen komisch.
Durch Überlastung oder durch eine Erkältung?
Ich glaube, durch eine Erkältung.
Okay.
Das geht schon wieder.
Okay, gut. Ja, dann müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Genau. Was ist, wenn Hollywood jetzt mit einem schönen Film käme? Hätte das einen Reiz für dich, dieses ganze Business?
Oh Gott.
Der ganze Rummel.
Also es kommt auf den Film drauf an. Okay. Wenn das eine schöne Geschichte ist, natürlich würde ich das dann machen wollen. Ja.
Okay, gut. Denn es wird gut für einen gesorgt, ne? In Hollywood, am Set.
Ja, also ich habe da noch nie...
Ach so, habe ich nur gehört. Ich glaube, wenn Rainer Bock oder so das mal erzählt hat, und dann hat man immer so das Gefühl gehabt, okay, krass, da gibt es immer gutes Essen, da kümmert man sich um dich. Und wenn man mit Steven Spielberg dreht, dann hast du auch noch einen Papa, der sich um alles kümmert. Unter seine Fittiche... Ja. Man hört immer so schöne Sachen über Drehen mit Steven Spielberg.
Da kann ich nichts sagen.
Das fehlt doch, ne?
Ich habe einmal mit einem jungen amerikanischen Filmemacher einen Film gedreht über Fritz Haber.
Aha.
Das ist der Typ, der 1912 das Zyklon B erfunden hat.
Okay.
Den gibt es wirklich. Das ist so ein Chemieprofessor gewesen. Und dessen Frau habe ich gespielt, die auch Chemieprofessorin war, die erste überhaupt.
Ja.
Und den Film hat gedreht Dan Ragusses. Und den gibt es heute noch. Das war aber in New York. Mhm. Und das war ein Hochschulfilm. Das heißt, also es war ein bisschen eine andere Atmosphäre. Da kann ich nicht mitreden, wie es am amerikanischen Set ist.
Ja, okay, alles klar. Ja, nirgendwo in Afrika war das eher eine europäische Produktion oder eher eine Hollywood?
Das war eine richtige deutsche Produktion.
Ja. Ne? Okay. Sag ganz kurz zum Schluss nochmal, weil ich so jetzt während der letzten Tage auch so Lust bekommen habe, den Film nochmal zu sehen. Ich habe den halt vor 20 Jahren gesehen oder wie lange
nirgendwo
ist es
in Afrika?
Ja, nirgendwo in Afrika.
Der lief gestern auf Arte.
Oh, interessant. Ja, da hatte ich aber
keine... Habe ich gehört.
Ja. Gut, was habe ich gestern Abend gesehen? Gute Frage. Irgendwas habe ich gesehen, aber ich weiß nicht mehr was. Aber, nein, läuft ja in der Mediathek, ist doch super. Nur ich habe so auch Lust bekommen, den mal wieder zu sehen, weil das so lange her ist. Was sind deine Erinnerungen an diesen Film? Wie anstrengend waren diese Dreharbeiten dort in Afrika?
Also anstrengend kann ich mich nicht erinnern.
Nee.
Es war total schön. Ja, wir haben da ja auch in Zelten gelebt, weil wir da so abseits waren, also in so wirklich, wirklich tollen Gegenden in Kenia. Und es war einfach nur aufregend und wahnsinnig interessant und schön. Und wir hatten da so ein Zelt, das war unser Bürozelt. Dann kam plötzlich da so eine Gruppe Maasai-Krieger vorbei. Und so, also es war wirklich alles so, wir waren so mittendrin, ja, in Kenia. Wir haben in einem Dorf gedreht. Die hatten noch niemals mit irgendeiner Filmcrew was zu tun gehabt. Ja. Und die haben mit uns diese Zeremonie zusammen gemacht. Ne? Diese Zeremonie mit dem mit diesem Tier, was da geschlachtet wird, wo die das Blut dann trinken.
Ja. Eine das echte Zeremonie
echt.
Auch.
Ja, das genau. War alles echt. Ja. Die hat einfach, die haben wir einfach mitgefilmt. Und diese ganzen, also das war alles noch so. Ja, es war relativ einfach waren wir auch untergebracht und so, aber ich fand, das entsprach mir auch. Also es war wirklich, ein tolles Erlebnis für mich.
Was wollten die von euch behalten? Weil da ja so viel war, was sie so noch gar nicht kannten. Hattet ihr irgendetwas dabei, was praktisch war für die?
Der Produzent, der Peter Herrmann, hatte denen als Gegenleistung versprochen, also hatte sie die Dorfältesten gefragt, was sie haben möchten dafür, dass wir da drehen können. Dann haben die gesagt, wir brauchen eine Straße, die zwei Dörfer miteinander verbindet, weil das ging über so einen Berg, weil die machen so Handel. Also diese Gruppe hat Handel betrieben. Und dann haben die da wirklich, hat der Peter Herrmann da wirklich Bagger anfahren lassen, hat er versucht, diese Straße zu bauen über den Berg rüber.
Okay. Also eine Sandstraße oder Asphalt.
Ja, ich glaube, nee, also, Sandstraße. Ja, dann haben wir diese Szene gedreht mit dem Fest, also mit dem Ritual, was ich gerade beschrieben habe.
Ja.
Und in diesem Dorf musste natürlich Licht gemacht werden. Das heißt, die hatten einen Generator aufgestellt und haben künstliches Licht gehabt, damit der Kameramann, der Gernot Roll, das überhaupt einfangen konnte, weil das nachts war.
Mhm.
Und da war es ja pechschwarz. Und dann haben die am nächsten Tag, weiß ich noch, kamen diese 6 Dorfältesten in unser Bürozelt und wollten Peter Herrmann sprechen und haben gesagt, vergiss die Straße, wir wollen Licht.
Ach Gott, es werde Licht. Und dann, was hat der Peter Herrmann gesagt?
Der hat gesagt, hey, ich habe die Straße schon halb gebaut. Außerdem, das Licht, das kommt vom Generator. Das ist, da braucht ihr dann Öl und weißt du. Also ich glaube, der hat mit denen dann geredet. Aber die haben gesagt, vergiss die Straße.
Okay, also sie bekam kein Licht. Was ist mit dem Dorf heute? Wie geht es denen heute? Weißt du das?
Ich glaube, die haben sich da bemüht, dass das alles wieder in Ordnung kommt, als wir dann weg waren. Und ich glaube, das ist wieder so wie davor. Also ich hoffe, sie haben die Straße. Ich glaube schon, ja.
Die Straße schon, okay. Ja. Ich stelle mir das ja immer so vor, dass man Menschen kennenlernt. Man bekommt so ein inniges Verhältnis zu diesen Menschen und man hat diesen Wunsch, irgendwie Kontakt zu halten. Dann gab es damals noch nicht E-Mail oder die haben heute wahrscheinlich auch E-Mail. So ist es jetzt nicht. Das war damals wahrscheinlich
gab's
um einiges
nicht.
Schwerer ja. Natürlich, so Kontakt halten. Aber das wäre bei mir immer so der Wunsch, oh, ich würde gerne wissen, wie es denen heute geht. Was ist aus denen geworden?
Ja, das stimmt. Ich frage mich das auch manchmal. Aber das ist, das wäre sehr aufwendig, da wieder hinzugehen, weil das war wirklich so ab vom Schuss. Ich weiß, dass die Caroline Link damals mit einem Hubschrauber über Kenia geflogen ist und wirklich geguckt hat, also auf Location-Suche geguckt hat, wo es besonders einsam ist. Ja. Und da sind die dann runtergegangen und haben sich dieses Dorf gesucht. Und allein die Logistik, dahin zu kommen, keine Ahnung, wie das, also da müsste man richtig, also, aber es wäre mal interessant. Ich müsste die Caroline mal fragen, ob wir das vielleicht mal machen sollten.
Das wäre lustig.
Nochmal dahin fahren. Ich glaube, dass sie das sogar macht.
Ja.
Ich glaube, sie hat das vor, dahin zu fahren nochmal.
Okay.
Stimmt.
Mhm.
Mhm. Hat es mir erzählt. Ja.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, Juliane, dass wir ein bisschen eintauchen durften in dein Leben. Kleiner Ritt bis nach New York sogar. Hat unglaublich Spaß gemacht.
Danke, also, mir auch.
Mhm. Sonnenplätze, das ist der Film über diese besondere Familie. Es ist ein Film, wo man wirklich auch sehr viel lachen muss. Aber man geht jetzt nicht aus diesem Film mit richtig guter Laune. Es ist auch ganz schön deprimierend, diesen Menschen beim Leben zuzugucken. Bleibt eigentlich nur die Frage unserem kleinen Gespräch, Wie viele Sterne bei Google würdest du dem vergeben?
Dem Film würde ich alle Sterne geben.
Nein, dem Gespräch.
Dem Gespräch.
Nein, das ist doch nur einer der Running Gags auch in diesem Film.
Ach so, 3,5 natürlich.
Der Junge guckt doch permanent alles, was man irgendwo so sieht, irgendwie den verlassenen Leuchtturm oder so. Ey, hat 3,5 Sterne bei Google.
Das ist
Bewertung.
So lustig.
Ja. Das ist einer der kleinen Running Gags dort.
Das stimmt. Und ihr Roman wird ja dann auch, oder ihr Artikel kriegt dann ja auch 3,5 Sterne. Und sie ist wirklich zufrieden.
Danke für heute. Und bis die Tage mal wieder.
Danke.
Talk mit Tees.
Habt ihr euch schon mal gefragt, was zocken eigentlich die Leute, denen ich bei Social Media folge? Cold Mirror, Moritz Neumeier, Florentin Will. Was waren ihre besten Gaming-Momente? Was flasht sie heute noch? Dann seid ihr auf jeden Fall richtig bei Levels und Soundtracks. Gehostet von mir, Friedel Achten. Einzigartige Menschen sprechen über einzigartige Games und dazu hören wir uns auch noch die Soundtracks an, die diese Spiele so einzigartig machen. Levels und Soundtracks jede Woche mittwochs in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.